Extreme
Ghostbusters!
Armed with the ultimate goose-busting gear! Extreme Kylie, Eduardo, and Roland face Extreme Ghosts with awesome attack power! You power up light and sound to bring them down! Ecto-1 screams on scene with blazing lights and missile fire! And when Egon sets the trap, you send them back! Extreme Ghostbusters vehicles and figures each sold separately, batteries not included.
Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hallo, herzlich willkommen bei Spectral Radio, Ausgabe Schieß mich tot.
Heute 36.
Wieder. Danke. Und der mir hier in die Ansage reinquatscht, ist der, der mir gerne an Ansagen reinquatscht. Und das aus gutem Grund.
Das
der
ist
Timo.
Gut.
Hallo Timo, wie geht's dir?
Hallo Danny, mir geht es gut, wenn ich deine Stimme höre.
Oh, danke, Schleimer.
Und über Ghostbusters reden kann, da kommt alles Tolle zusammen.
Yay! Ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, oder?
So sieht's mal aus.
Weil wir unsere Stimmen gern hören und gern über Ghostbusters quatschen.
Und sag doch mal, wie findest du meinen Enthusiasmus jetzt? Weil gerade vor der Aufnahme hast du gesagt, ich klinge ein bisschen daneben.
Ja, also wirklich, als hätte man den Schalter umgelegt.
Nicht wahr?
Nicht wahr? Genial. Wir müssen heute vorab schon mal vorwarnen, es kann zu einer gewissen Geräuschentwicklung kommen, muss aber nicht.
Richtig. Diese Warnung gilt für die nächsten 20 Folgen.
Ja,
weil erfahrene Spectral Radio Hörer werden wissen, dass hier bei mir nebenan gearbeitet wird. Die Wohnung wird renoviert. Das hatten wir schon vor Wochen. Und jetzt sind sie wieder ein bisschen am Kloppen. Ich dachte, die wären fertig, aber zwischendurch kloppen sie immer ein bisschen. Ich hoffe, dass wir verschont bleiben, was Bohrmaschinen und Presslufthämmer angeht.
Ja, ansonsten musst du in der nächsten Zeit dann immer hierher kommen zum Podcasten.
Ja. Fein, fein, wir meißeln jetzt gut durch.
Toll, warum meißelt ihr da?
Warum wir meißeln?
Ja.
Hab ich gesagt, du sollst mit Meißeln aufhören? Haben Sie gesagt, er soll mit Meißeln aufhören?
Ja, wir haben gesagt, er soll aufhören zu meißeln. Gut.
Ach, das geht los hier heute.
Jawohl. Ernsthaftigkeit, bitte. Danny, was gibt's Neues bei dir so?
Bei mir
Welche Figuren hast du dir neu gekauft?
Keine.
Das denn?
Ich habe mein Pack zu Ende gebaut.
Dein Pack, erzähl.
Ja, habe ich ja eigentlich letztes Mal schon in unserer Cosplay-Folge ein bisschen drüber erzählt. Ich hatte mir dieses Rubies Schaumstoff-Pack gekauft. Das, keine Ahnung, kam das 2017 raus oder so. Und nachdem ich mir eigentlich erst das Spirit-Rubies-Pack mit Licht und Sound holen wollte, habe ich das dann günstig bei eBay gefunden, dieses Foam-Pack, und mir so gedacht, oh, vielleicht kann man da ein bisschen was draus machen, und habe da ein bisschen rumgebastelt dran. Und jetzt ist es fertig und ich bin sehr, sehr stolz drauf.
Das ist schön. Hast du schon an die Wand gehängt?
Noch nicht.
Noch nicht.
Aber bald.
Okay. Ja. Ja, ich habe ja schon Bilder davon gesehen. Also ich kann das bestätigen, sieht cool aus.
Dankeschön.
Und es hat auch ein bisschen was von dem Videogame-Pack, weil es so enorm voll ist und over the top cool halt irgendwie. Also, also jetzt nicht too much over the top, sondern cool over the top halt.
Danke.
Das ist im besten Sinne sehr verspielt.
Ja,
das gefällt mir.
Ja, ich habe mir das Videogame-Pack ein bisschen als Vorbild genommen und wollte eigentlich erst so den Weg gehen, dass so wie in der PlayStation 2 und Wii-Version diese cartoonige das so zu gestalten, aber hab dann gedacht, okay, eigentlich reicht's, wenn die Ghostbusters ihren Slimeblower ins Pack mit einbauen, weil alles weitere, dieser Stasis-Strahl und Mesonen-Kollidierer und so, das fand ich im Spiel schon irgendwie zu viel und nicht besonders notwendig. Und deswegen habe ich halt einfach so einen Schleimtank und so einen Schleimwerfer damit eingebastelt.
Mhm. Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf, dich dann bei der nächsten Convention mit dem Ding zu sehen.
Ah, wann ist die nächste Convention und wo?
Die ist in 2 Wochen.
Ja, das wird schwierig, mein Lieber.
Hier ums Bist du sicher? Also ich weiß, dass du einen Moment weg wohnst, aber 2 Wochen brauchst du nicht, um hier runterzufahren, weil bei uns ums Eck findet eine kleine Convention statt, da wollen wir dann hingehen.
Ja, die Schwierigkeit ist ja aber, das ist ja meistens so ein Samstag, der dafür draufgehen müsste und den kann ich nicht opfern.
Das ist natürlich schade. Vielleicht gehen wir aber auch am Sonntag, ich weiß es nicht. Für die Leute, die jetzt hier hinhören und fragen, hä, was für eine Convention, wenn ihr mich mal treffen wollt.
Eigenwerbung. Ja.
Es ist die 3 Eichcon.
Die was bitte?
Die 3 Eichcon. Das ist die Ortschaft, die hier nebendran liegt. Heißt 3 Eich.
Ach so.
Und da findet eine kleine Rollenspielcon statt. Also da werde ich dann wohl auch zugegen sein. Wahrscheinlich nicht im Cosplay. Aber ich werde, nehme ich an, wieder ein Ghostbusters-T-Shirt tragen.
Nicht im Cosplay? Warum das
nee,
denn?
Nee.
Was ist denn da los?
Ach nee, das brauche ich nicht. Für die kleine Veranstaltung brauche ich das nicht.
Okay.
Weißt du, man ist auch mal froh, wenn man sich einfach nur normal anziehen kann und dann halt eine Ortschaft weiterfährt und dann so ein bisschen rumstöbert. Das reicht.
Ach ja. Laufen da eigentlich dann noch viele rum, die sich als Professor Eich verkleiden, wenn sie schon in 3 Eich?
Ganz schlechter Witz an der Stelle.
Danke.
Mal bemerkt. Ganz schlecht.
Ich wollte es halt mal versucht haben.
Solche Witze kenne ich auch. Pass auf. Steht ein Esel auf der Weide, stellt sich ein Pferd daneben. Da sagt der Esel, fühlt sich jetzt toll oder was?
Wow.
Gut, oder? Den erzähle ich meiner Freundin jede Woche und ja.
Du hast ihn im Podcast auch schon erzählt.
Ich bin immer noch nicht wieder Single.
Ich weiß nicht, was ich
noch machen soll.
Ich habe einen Sitcom-Lacher dahinter geschnitten, erinnerst du dich?
Ich erinnere mich, dass ich den erzählt habe, aber du hast keinen Sitcom-Lacher dahinter geschnitten.
Doch.
Da war ich nämlich enttäuscht, als ich es gehört habe. Nein, hast du nicht. Hast du nicht reingeschnitten. Hör dir das mal an.
Hör dir das mal an, ja.
Ja.
Ich kenne unsere Podcasts.
Ja, naja, ich weiß nicht, wie das vonstatten gehen wird. Ich war da noch nie, obwohl ich direkt nebenan wohne, aber irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Es war dann auch eher so nach dem Motto, ach, naja, das ist so klein und irgendwie, weiß ich nicht. Kann man auch auf der Couch sitzen bleiben, ist gemütlicher.
Das stimmt.
Aber jetzt werden wohl auch ein paar Leute da sein, die wir kennen, also fahren wir mal vorbei. Ja.
Da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß.
Herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Wie lieb von dir.
Ja, immer.
Ja, und was gibt's sonst? Wie einige vielleicht noch wissen, waren wir letzte Woche, also als der Marcel war ja hier, im Podcast und auch bei mir zu Besuch. Und wir sind anschließend noch einmal kleinen Walking-Act durch Frankfurt gemacht. Waren dann irgendwie ein bisschen was essen und abends sind wir in Zombieland 2 gewesen. Es wird noch besser.
Ja, ich dachte, da kommt noch was, deswegen war ich
nicht. Ich wollte nur grundsätzlich, eigentlich hat das ja hier nichts zu suchen, aber ich wollte nur grundsätzlich sagen, für mich war auch ein Anreiz, dass es hieß, dass Bill Murray und Dan Aykroyd in dem Film vertreten sein werden. Und leider war Dan Aykroyd nicht zugegen. Ich habe wirklich die Augen offen gehalten. Nein. Irgendwie, aber er war nirgendwo. Oh. Also das ist wohl eine alte Ente gewesen.
Knack.
Jetzt klopfen sie gerade nebenan. Keine Ahnung, ob man es hören kann.
Also ich höre es nicht.
Okay, das ist gut. Und Bill Murray ist zu sehen und hat auch einen super geilen Auftritt, aber ihr müsst den Abspann durchhalten.
What?
Also er ist in der Post-Credit-Scene, wie man heute so schön sagt. Und wenn ihr diese Post-Credit-Scene erreicht und danach geht der Abspann weiter, dann bleibt ihr bitte auch nochmal sitzen, weil dann kommt halt auch noch was ganz am Ende. Ja. So. Ein wunderschöner Auftritt und was für uns hier besonders interessant ist und auch ein bisschen schade, war ja die Frage, wie wird denn Bill Murray in Deutschland klingen nach The Dead Don't Die?
Ja.
In der das Bodo Wolf gemacht hat, ein talentierter Mensch, aber leider nicht so wirklich toll auf Bill Murray. Und ich muss leider verkünden, dass er das wieder war. Wodurch sich jetzt die Zeichen doch schon sehr verdichten, dass er wohl die neue Standardstimme ist. Für Bill Murray. Wenn wer jetzt sich fragt, hey, Bodo Wolf, ist das denn? dann geht einfach mal bei YouTube gucken und gebt mal Bodo Wolf ein und dann findet ihr direkt ganz oben so ein, zwei Interviews mit dem. Und naja, ist ein sympathischer Mensch, aber meine Stimme auf Murray ist es nicht, leider, muss ich sagen. Ja.
Ich finde, der hatte mal so eine Art so träge zu sprechen, der Bodo Wolf.
Ja, er ist träge und er klingt auch alt, was okay ist, wenn man ein älterer Herr ist. Also da ist ja grundsätzlich nichts Verkehrtes dran.
Ach so.
Aber gerade bei The Dead Don't Die ging's noch irgendwie, weil Murray da sehr lakonisch und ruhig war und ja, nochmal mehr als er sonst ist. Aber jetzt hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das, ich will da nicht wirklich spoilern, aber da dreht er ziemlich auf und hat auch eine relativ actionreiche Szene. Und das passt einfach nicht. Das passt einfach nicht.
Ja, schade.
Ja, das ist sehr schade. Trotzdem guckt alle Zombieland 2 und ihr hört auch Bill Murray sagen, ich habe keine Angst vor Gespenstern.
Yay.
Ja. Aber wie gesagt, ich war sehr neugierig, weil ich hatte mich natürlich auch gefragt, wer könnte Dan Aykroyd sprechen? Weil auch er ja, also sein deutscher Sprecher Thomas Dannenberg, im Ruhestand ist.
Ja.
Ich hatte ja auch den neuen Terminator mittlerweile gesehen. Da macht das ein... ich habe den Namen vergessen. Der ist ganz gut, aber keine Ahnung, wer jetzt Dan Aykroyd sprechen wird. Aber ich bin halt wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, den Film im englischen Original zu gucken.
Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob der im Deutschen noch so... Also... Das Problem ist, der wird allein schon deswegen Punktabzug in den Bewertungen bekommen bei den Leuten, weil halt die Stimmen nicht mehr die gleichen sind und die eben den Vergleich standhalten müssen. Und das allein ist halt schon schwierig. Also allein da hat der Film im Deutschen halt schon echt ein Problem im Voraus.
Ja, leider. Das muss man leider so sagen. Und also das wäre ja eins, wenn die Stimmen einfach nur anders wären, aber jetzt zum Beispiel dieser Bodo Wolf, so toll er auch ist, dieses gewitzte Schlitzohrige hat er halt nicht in der Stimme. Das kann er irgendwie nicht so gut vermitteln.
Ja, kann man im Prinzip nur hoffen, dass die Wahl des Synchronsprechers vielleicht beim Regisseur liegt und Jason Reitman vielleicht dann ein bisschen mitbestimmen darf.
Ja, ich rechne nicht damit, aber naja. Also, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, dann schaut euch den lieber im Original an. Ja.
Wird gemacht.
Ich werde ihn natürlich trotzdem auch in Deutsch sehen. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber erst später.
Ja, allein weil ich den Film wahrscheinlich auch dann 5 bis 6 Mal im Kino gucken werde, werde ich ihn ganz oft auf Deutsch gucken müssen.
Nee, also ich bin sehr froh, bei uns hier ums Eck, wir wohnen ja bei Frankfurt, da hat gerade so ein Luxuskino aufgemacht. Das sind so Kinos, da kann man irgendwie die Beine ausstrecken, man hat so ein bisschen mehr Armfreiheit, man muss sich nicht mit seinem Sitznachbarn um die Lehne kloppen, dann kriegt man einen Sektempfang und so ein Zeug halt, kann sich irgendwie was am Platz bestellen lassen, bis der Film anfängt. Es ist alles ein bisschen luxuriöser, kostet ein paar Euro mehr, aber nicht viel, vielleicht, keine Ahnung, im normalen Kino zahle ich auch schon 12 € pro Film und da kostet es vielleicht 14 dann halt. Und das Schöne an dem Kino ist halt, die bringen dann auch die Filme im Original. Mhm. Da freue ich mich drauf, dass ich dann hier nicht so völlig in ein deutsches Loch fallen muss sozusagen, wenn der dann im Kino kommt, weil bis die Blu-ray rauskommt, dauert er dann wieder ein paar Monate. Und ja.
Das ist aber das Kino in Braunschweig, das früher das C1 war, wurde jetzt auch umgebaut und heißt jetzt Astor.
Genau das.
Genau.
Ja.
Und,
das ist eine Kette, ja.
Ja. Das, und da war ich ja jetzt auch und das war erstmal befremdlich, weil es halt so gehoben aussah. Und dann war das im Kinosaal irgendwie diese Zweiklassengesellschaft, dann hast du da diese Logenplätze gehabt, wo die Leute sich dann da irgendwie ja Personal rangeklingelt haben und sich da was bestellt haben und wir so, ja, wir haben uns unser Popcorn halt vorher geholt.
Okay. Also das kenne ich jetzt so nicht. Eigentlich ist das bei den Astor-Kinos so, dass du halt durchgehend dieses Pseudo-Gehobene hast.
Kommt aber vielleicht auch auf den Kinosaal an, hab ich mir sagen lassen. Ich glaube, das ist...
Das habe ich jetzt bei uns in Darmstadt, da gibt's ein Kinopolis, das ist ja diese massengroße Kinokette dann halt, und die haben tatsächlich auch angefangen, ihren Seelen teilweise so die Reihen, die in der Mitte liegen, wo du ein bisschen mehr Beinfreiheit hast, auch auf diesen gehobenen Service umzustellen, was in diesem normal Großkino eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil ja, ich weiß nicht. Aber ich brauche jetzt das Gehobene jetzt auch nicht, aber für Ghostbusters gönne ich es mir zumindest mal.
Ja.
Also das sehe ich, den werde ich sowieso hier und da im Kinopolis, im Cinemax und vielleicht auch bei uns in unserem Lokalkino, das bis dahin hoffentlich wieder auf hat. Da sind sie gerade am Renovieren. Da habe ich Ghostbusters 2 gesehen damals, habe ich Ghostbusters 1 und Call gesehen, den neuen will ich da auch sehen. Einfach aus Tradition verpflichtet. Ne? Aber zwischendurch dann werde ich mich mal in dieses Astor bewegen und dann bei einem Gläschen Sekt oder auch keinem Gläschen Sekt die Beine ausstrecken.
Bei einem Gläschen Sekt, meine Güte.
Ja, nee, also das brauche ich nicht. Ich muss mich da jetzt auch nicht irgendwie bewirtschaften lassen vor dem Film. Ja. Weil entweder gehe ich essen oder ich gehe ins Kino, ja. Aber ich finde es halt einfach ganz, ganz angenehm. Es ist ja schon so, dass wenn du halt ins Kino gehst und dir kommst halt wirklich auf das Kinoerlebnis an. Also es ist so oft so, dass ich ins Kinopolis laufe, ins Cinemax, ich fahre natürlich hin. Und dann bist du da so eng an eng und je nachdem, wer neben dir sitzt, dann riecht's ein bisschen schweißig. Dann hast du deine Lehne nicht für dich und nicht, zwischendurch, dann musst du mal vielleicht mal irgendwie aufs stille Örtchen, musst dich dann so durch die Reihe quälen. Das brauche ich alles nicht. Also reicht mir normalerweise natürlich, aber für Ghostbusters einmal gehoben.
Ist ja auch gehobene Filmkunst. Wahrscheinlich.
Jawohl, natürlich. Das werden viele anders sehen, aber spätestens wenn wir zur Filmanalyse kommen, werden wir wieder feststellen, wie genial und vielschichtig der funktioniert.
Dann werden wir sagen, guck mal hier, Paul Rudd hat viel besser gespielt als Joaquin Phoenix.
Jetzt muss er wieder seinen Joker hier reinbringen. Nein! Der Joaquin Phoenix hat das sehr schön gemacht, den Joker.
Fantastischer Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, guckt ihn, ihr verpasst was.
Guckt ihn, ihr verpasst was.
Ihr verpasst sonst was. Ich habe mich gerade noch gerettet.
Okay.
Ja. Wolltest du noch was erzählen oder wollen wir in die News starten?
Nö. Wir können in die News starten.
Gut, dann News.
Spectral Radio News.
Ghostbusters 3 ist im Kasten. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht trotzdem immer mal wieder Neues gibt zur Besetzung des Films. Denn es sind ja nicht nur die Personen dran beteiligt, die wir bisher genannt bekommen haben. Sondern das wäre ein bisschen dünn und kann man wenig mit anfangen. Denn jetzt wurde noch jemand vom Cast bekannt gegeben.
Und zwar der allseits bekannte, beliebte, nie erreichte Oliver Cooper!
Wer?
Und also so, hä? Ja.
Ja.
Bei mir so ein ähnlicher Aha-Effekt wie bei Sheriff Domingo. Ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler hieß.
Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Wer?
Der Rollenname ist mir hängen geblieben, siehst du? Immerhin, das war aber leichter zu merken.
Ja.
Oliver Cooper hat in Hangover 3 hat er mitgespielt. Den habe ich leider noch nicht gesehen. In einigen Folgen der Serie Californication mit David Duchovny.
Da war er, glaube ich, sogar in mehreren Staffeln dabei, recht durchgehend.
Weiß ich nicht. Meine Info ist, sind 11 Folgen. Das kann natürlich auch über mehrere Staffeln aufgeteilt sein. Also, keine Ahnung, habe ich leider auch nicht gesehen. Kann ja auch nichts so sagen. Und in Jasons letztem Film Der Spitzenkandidat war er wohl auch zu sehen. Aber ich habe persönlich noch gar nichts von dem Mann gesehen, muss ich zugeben.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Wir haben auch null Informationen, wie groß die Rolle ausfällt, was er da zu tun hat. Bei dem anderen, wie gesagt, wussten wir, das ist der Sheriff. Aber er fällt halt aus einem ganz bestimmten Grund auf. Und das ist folgender, den nennt euch jetzt der Danny.
Ja, er fällt deswegen auf, weil man sich auch dieses wunderschöne Foto auf ghostbusters-deutschland.de anschaut, eurer Lieblingsseite, was News angeht,
der einzigen deutschen Seite, die regelmäßig über jeden News-Schnipsel berichtet.
So ist es, genau.
Ja, so ist es.
Mit der Seite hat dieser Podcast auch ein bisschen was zu tun, das kann ich verraten.
Ganz recht.
Es fällt auf, dass er so frisurentechnisch oder also so haartechnisch und ich finde auch so nasenmäßig und auch wenn ich mir so sein Lächeln auf dem Bild anschaue und so, ich finde, der hat durchaus Ähnlichkeit mit Harold Ramis.
Mhm.
Ich glaube das auch, dass das nicht gerade unbeabsichtigt ist.
Nee, das wäre ein zu großer Zufall. Also Jason hat auf jeden Fall ein bestimmtes Muster, nachdem er castet.
Sie müssen alle wie Spengler aussehen. Alle.
Ja, ja.
Ein ganzes Dorf voller Spengler-Klone.
Der Film heißt eigentlich Die Spenglers. A Ghostbuster-Story. Das haben wir schon mal festgestellt.
Mit dem Titelsong We Are Family.
Ja. Nun gut, wir haben also dieses Bild. Wenn ihr, also ihr könnt auch mal Oliver Cooper eingeben in eure Suchmaschine, da findet ihr noch weitere
genau.
Bilder. Er war früher ein bisschen kräftiger, aber lustigerweise hat er da auch trotzdem immer noch diese Ähnlichkeit mit Harold Ramis, nur dem älteren Harold Ramis.
Genau, ja.
Und ja, also ich denke, wir spoilern jetzt nicht, wenn wir Vermutungen anstellen. Weil es eben nur Vermutungen
Richtig.
Sind. Wie gesagt, wir wissen da gar nichts und viele von euch werden sich da wahrscheinlich ihre eigenen Gedanken machen, in dem Moment, wo sie dieses Bild von ihm sehen. Aber ja, mir sind da so ein paar Möglichkeiten eingefallen.
Da bin ich jetzt
in dem
sehr
Film
gespannt drauf.
Untergebracht. Du, bist du sehr gespannt?
Ja.
Ja. Also die eine wäre halt, wir sind ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Kiddies die Enkelkinder sind von Egon und ihre Mutter, die Frau Kuhn, das ist immer wieder schön in
Frau
Deutsch.
Kuhn.
Ja, meine Nachbarin Frau Kuhn. Ist die Tochter von ihm. Und wenn ich mir jetzt aber das Bild von Oliver Cooper ansehe, der wirklich auch wie so ein Bindeglied eigentlich ausschaut, also wie Harold Ramis, aber auch wie die Kinder beide ja. zurechtgemacht sind, frage ich mich doch, ob das vielleicht der Vater ist. Der Sohn von Egon und der Vater der Kinder. Und dass Carrie Coon vielleicht halt nur angeheiratet ist, weil sie ja auch die Einzige ist, wenn ich mir diese ganzen Leute anschaue, die halt ein bisschen anders ausschaut und halt auch blonde Haare hat und sich damit bewusst ein bisschen absetzt halt. Keine Ahnung.
Also ich habe auch eine Theorie, die entstanden ist, nachdem ich den nächsten News-Beitrag auf deiner Seite gesehen habe, über den wir jetzt gleich sprechen werden. Wollen wir da direkt mal rüberspringen?
Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich wollte doch irgendwas dazu sagen. Mist, das ist mir jetzt entfallen, weil die Handwerker es rausgekloppt haben aus
deinem Hirn.
Mein Hirn ist völlig leer. Also es gab ja mal diesen ja, ich will jetzt nicht wieder mit dem League anfangen, deswegen hadere ich so ein bisschen mit mir. Aber was halt offiziell schon gesagt wurde, es geht um eine alleinerziehende Mutter und ihre Kinder. Und trotzdem gehört ja da irgendwann mal ein Vater zu. Ich hatte mich gefragt, ob der vielleicht irgendwie halt, ob dieses dadurch, dass er vielleicht der unmittelbare Sohn sein könnte, halt, weiß ich nicht, zu speziell war und die Mutter von diesem ganzen Geisterkram zu viel hatte irgendwann und gerade auch im Hinblick auf die Kinder, die ja vielleicht zu sehr im Fokus standen und das dann vielleicht ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber jetzt ist wirklich äußerst eine Spekulation. Gleichzeitig schließe ich auch das nicht aus, worauf du hundertprozentig hinaus möchtest, aber dann können wir jetzt auch rüber switchen zur nächsten.
Worauf ich hundertprozentig hinaus möchte, okay.
Ja, mal gucken, ob wirklich.
Also, als nächstes ist ein Setbild veröffentlicht worden, das den Innenbereich der Feuerwache zeigt, und zwar den Bereich, den Bürobereich von Venkman hinten.
Aber da muss nur ganz kurz, ja. muss ich ganz vorsichtig nochmal was zu sagen, und zwar, das ist ein angebliches Setbild. Mhm. Also, das ist bei Reddit aufgetaucht und viele haben gedacht, das gehört vielleicht zu diesem Halloween Maze in diese Attraktion in den Universal Studios. Ist aber nicht wahr. weil da wurde das Büro zwar auch nachgebaut, aber wesentlich kleiner.
Gibt es auch ein schönes Vergleichsbild auf deiner Seite.
Ja, und dann wurde halt gemunkelt, ist soll das für einen Fanfilm sein, hat das irgendjemand privat nachgebaut. Und ich persönlich, ohne es zu wissen, also das sind alles nur Mutmaßungen, wir sind hier frei schwebend, das muss man dazu sagen, nicht, dass behauptet, wir erzählen ja was Falsches. Ich persönlich glaube aber schon, dass das ein Setbild zum Film sein könnte, weil es halt einfach zu groß, zu aufwendig ausschaut und halt auch einfach teuer ist, wenn man sowas macht. Und man sieht halt auch diese, dass oben drüber ein Gerüst halt für das mit der Beleuchtung, genau, so eine Plane aufgehängt ist. Und das ist halt einfach alles sehr Hollywood-professionell gemacht. Ja. Deswegen, also nicht hundertprozentig sicher, dass das offiziell ist, aber wo soll es eigentlich sonst hingehören?
Ja.
Ja. So, und jetzt du wieder.
Ja, zumal man ja vorne noch dieses, sieht man ja noch was Grünes im Vordergrund, links unten im Bild, was ja durchaus eine Slimer-Puppe sein könnte.
Ja, ja. Das ist auch sehr auffällig.
Ja, stimmt, genau. Also, mein Gedanke dazu, wenn man jetzt Oliver Cooper mit einbezieht, also da hätte ich Gedanken, die im Prinzip in zwei Richtungen gehen könnten. Also natürlich wird das darauf hinauslaufen, dass der Carrie Coon-Charakter getrennt von dem Oliver Cooper-Charakter eben lebt oder sich gerade trennt, man weiß es nicht, und eben mit den Kindern in diese in dieses Somerville zieht. Gleichzeitig kann ich mir aber dann auch gut vorstellen, dass New York trotzdem noch ein Bestandteil oder ein fester Punkt im Film bleibt, nämlich dass eben dieser Oliver Cooper-Charakter, also der Vater der Kinder in der Stadt, zurückbleibt. Und ich habe mir gedacht, entweder ist er selbst in der Firma Ghostbusters aktiv, wobei ich das ein bisschen zu naheliegend finden würde. Ich fände es tatsächlich spannender, wenn er eigentlich der Part wäre, der als direkter Sohn von Egon eigentlich dadurch, dass sein Vater verschwunden ist, wie auch immer, eigentlich gar nichts damit zu tun haben möchte und eben aus einem Trauma heraus, aus einer Trauer, wie auch immer, eigentlich mit dem ganzen Paranormalen komplett so abschließt und das abblockt. Und vielleicht Carrie Coon diejenige ist, die dem Ganzen auf den Grund gehen möchte. Denn wir wissen ja, die Familie zieht in diese Stadt und lernt mehr über sich selbst kennen. Vielleicht ist es ja auch so, dass sie schon ungefähr wissen, was sie in dieser Stadt erwarten wird. Dass die Mutter vielleicht den Kindern auch gar nicht sagt, warum sie da hinziehen. Und sie selber mehr darüber erfahren möchte. Das war auch so ein Gedankengang, den ich da hatte. Weil vielleicht, weil vielleicht auch der McKenna Grace Charakter sehr nach Egon kommt und man wirklich in ihr so diesen Egon wiedererkennt und vielleicht geht's darum, dass sie noch irgendwie so einen Kontaktpunkt braucht oder weiß ich nicht. Also das waren so Gedanken, die mir da durch den Kopf geschossen sind.
Es kann natürlich sein, dass der, wenn er der Sohn ist, halt auch das irgendwie nicht richtig verkraftet hat, was mit dem Vater passiert ist. Und dann halt irgendwelche, keine Ahnung, Probleme hat, die Beziehung belasten.
Ja, genau. So.
Und gleichzeitig sieht er halt in seiner eigenen Tochter dann halt immer den verloren gegangenen Vater oder so. Aber das ist alles sehr, sehr freischwebend, wie gesagt. Ja. Kann alles Mögliche sein. Was mir halt aufgefallen ist, dass dieses Büro halt wirklich eine Nachbildung von dem Büro ist, so wie es 1984 aussah. Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht eine Rückblende in Form einer Rückblende sein wird, weil da ist ja kein Computer drauf und nix. Also das ist alles in der Zeit stehen geblieben, komplett. Keine Ahnung, da ist so ein Equipment-Stück zu sehen, was man bisher noch nicht kannte.
Ja.
Wenn man auf das Bild rausschaut, zwischen dem Sessel und dem Schreibtisch, das lehnt so an der Wand. Das haben wir noch nicht gesehen bisher. Also das ist das Einzige, was so ein unbekannter Faktor ist. Und da habe ich mich halt gefragt, ob wir vielleicht doch noch mal irgendwie so einen Rückblick in die glorreichen Zeiten der Ghostbusters bekommen. Und vielleicht tatsächlich die alle noch mal zusammen sehen. Die Frage ist nur, wie? Und dann habe ich mir gedacht, das haben sie nämlich bei Star Wars gemacht und jetzt haben sie es gerade wie bei den neuen Terminator gemacht, dass halt Lookalikes genommen wurden also bei dem neuen Terminator sieht man Arnold halt auch wieder in jung und Linda Hamilton in jung und den Bub aus Terminator 2, Edward Furlong in jung. Und es ist wirklich, ich glaube, in dem Fall waren die es tatsächlich selbst und sie haben es über dieses Marvel-De-Aging-Programm gemacht. Aber bei Star Wars zum Beispiel haben sie auch in Rogue One, da war Prinzessin Leia zu sehen, in jung. Und sie haben ein Lookalike genommen und dann mussten sie minimal nur digital korrigieren und hatten halt die Schauspielerin Carrie Fisher in jung wieder. Da habe ich mich gefragt, vielleicht ist das könnte ja vielleicht auch dieser, sein Name Oliver ist mir jetzt Cooper. Entfallen, Oliver Cooper sein, weil der ja wirklich, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich filme den und setze dann nochmal digital so ein bisschen chirurgisch an, dann wird es vielleicht doch hinkommen. Und dann kram ich noch alte Soundfiles von Harold Ramis raus, fertig.
Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja. Das war ja auch immer die Frage, wie diese Szenen, die beim Fanfest gezeigt wurden, die da aufgetaucht sind, diese Aufnahmen. Jason Reitman hat ja gesagt, die haben sie aus einem bestimmten Grund herausgesucht. Die Frage ist ja, wie weit wird das für den Film verwendet? Oder haben sie es vielleicht auch nur als Vorlage genommen und nehmen eben diese Soundfiles davon? Oder also für irgendwas wird das ja herhalten müssen.
Ja, ich denke auch. Die werden ja auch viel, viel mehr noch haben, als sie da gezeigt haben. Also.
Aber also, ich kann mir schon vorstellen, dass das New York trotzdem eben noch eine gewisse Rolle spielen wird. Das wird natürlich nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt sein in der Story, das wissen wir ja. Es wurde ja schon früh gesagt, dass es eben eher in dieser Kleinstadt spielt, in Somerville. Aber ich denke mal, New York wird trotzdem noch irgendwie relevant sein für die Story.
Ja, aber was dieses Foto auf jeden Fall schön dokumentiert, ist, dass du nicht nach New York musst. Um irgendwelche New York-Szenen zu haben.
Ja, genau.
Alle ganz panisch gewesen. Oh, der Dreh ist jetzt zu Ende und von New York hat man überhaupt nichts wahrgenommen. Da waren die gar nicht gewesen. Ja, müssen sie eben auch nicht. Also das alte Büro im ersten Film ist in einem Feuerwehrhaus in L.A. aufgenommen worden. Die Außenaufnahmen waren halt die Feuerwache, die in New York steht. Und die Innenaufnahmen waren eine ähnliche Feuerwache, die steht in L.A. Die sah man ja dann auch von innen dann im Reboot vor 3 Jahren nochmal. Aber sowas ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden, wenn man in einer großen Stadt halt dreht und du kannst halt auch einfach so ein Büro in irgendeinem Studio nachbauen und dann bist du halt billiger dran und da hast du deine Aufnahmen, die in New York spielen und dann gibt's halt auch so Stockaufnahmen, die ganz oft in großen Filmen auftauchen von New York oder so, weißt du, so Helikopterflüge drüber und dann halt eine Aufnahme von der Straße oder von der Feuerwache. Das liegt alles schon vor, quasi. Also du musst das nicht extra neu drehen.
Ja, da können wir mal gespannt sein, was da auf uns zukommt. Es rückt ja langsam immer näher. Also das Jahr neigt sich langsam so dem Ende zu, wir sind jetzt im November und wenn man überlegt, dass zumindest der US-Start dann im Juli ist, dann liegt da nicht mehr so viel Zeit zwischen.
Nee, ist immer noch so viel.
aber es ist langsam immer in greifbarer Nähe. Greifbarerer. Aber ich bin mal gespannt. Ich denke mal im Frühjahr, wenn wir dann ja auch den ersten Trailer zu Gesicht bekommen.
Ja. Ach, vor schon Bilder.
Gucken wir mal. Ja, das waren die News. Dann bist du bereit für das Thema der Woche?
Ja.
Sicher.
Ja, ich bin bereit für das Thema der Woche. Ja, da bin ich schon seit 20 Jahren bereit für.
Dann Thema der Woche.
Spectral Radio, Thema der Woche.
Wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal wieder in die Actionfigurenwelt der Ghostbusters reingeschnüffelt mit der Matty Collector Toy Line. Vor längerer Zeit hatten wir schon über die Kenner Real Ghostbusters Figuren, den Klassiker unter den Toy Lines gesprochen.
Yay!
Und heute gucken wir uns die Toy Line an, die wahrscheinlich am meisten untergegangen ist von den Ghostbusters Toys. Nämlich die Extreme Ghostbusters Toyline von Trendmasters von 1997.
Och yay.
Das war ein mittleres Yay.
Ja, das war ein okay.
Yay. Ja gut, das werden wir gleich im Gespräch dann noch klären, warum das so mittelmäßig ist. Ja, wie gesagt, Trendmasters hat 1997 parallel eben zur Trickserie Extreme Ghostbusters eben auch Actionfiguren veröffentlicht. Und sagen wir es mal so, es ist eine Toyline, die ihre Schwächen hat, für mich persönlich aber auch ihre Stärken und einen ganz großen Minuspunkt, dass ein kompletter Charakter fehlt.
Ja, also das ist nicht so nett gewesen von der Firma. Garrett fehlt.
Genau. Es gab einen Prototypen davon, der ziemlich extrem aussah.
Ja, over the top, wie das halt Spielzeug
immer so ist. Das ist ja aber sowieso bei den Extreme Ghostbusters Figuren, die sind ja schon mehr over the top als die Serie. Speziell die Deluxe-Figuren sind ja von den Packs her ein bisschen sehr
Das ist untragbar, was die da tragen.
Ja, eigentlich untragbar, genau. Es sei denn, sie sind auch Schaumstoff. Ja. Packs, man weiß es nicht.
Das wird es sein. Weißt du, man denkt die ganze Zeit, boah, was tragen die ja für coole Sachen, aber es ist alles Schaumstoff.
Ja. Nee, aber den Garrett haben sie dann weggelassen und da gab es auch tatsächlich einen Grund für, denn die Aussage von Trendmasters war, dass kein Kind sich mit dem behinderten Jungen als Figur identifizieren kann und deswegen da kein Markt für da wäre. Was ich ziemlich beschissen finde.
Andere haben die Serie ausgezeichnet wegen genau dieser Figur.
Richtig.
Weil die Kinder dann jemanden haben, die betroffenen Kinder, die mit dem sich identifizieren können.
Ja, genau. Und ich finde das total schade. Ich glaube, dass das eine Figur gewesen wäre, die sich gut verkauft hätte, eben weil man diese Identifikation darüber gehabt hätte. Ich meine, ganz im Ernst, wie viele Helden in Rollstühlen gibt es? Ja, ich meine, wir haben Orakel aus Batman, ja.
Das war's, glaube ich.
Ja, dann haben wir noch Professor X.
Ja.
Und das war's dann in der Tat, genau.
Wobei Professor X ja wirklich in dieser Mentorenrolle eigentlich nicht so der Actionheld
ist. Das stimmt. Und auch durch seine übersinnlichen Fähigkeiten jetzt auch nicht so die Identifikationsfigur wahrscheinlich. Aber der Garrett wäre doch wirklich prädestiniert gewesen für eine Actionfigur, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Also ich muss ehrlich dazu sagen, diese Prototypfigur fand ich jetzt auch nicht so cool. Da hätte ich mir wirklich einfach nur einen normalen Rollstuhl gewünscht. So wie er in der Serie halt vorgekommen ist, aber gut.
Ja, sah tatsächlich mehr aus in einer Linie mit der Deluxe-Line, fand ich. Eben diese Over-the-Top-Gerätschaften und so, das passte da ja ganz gut rein. Also so ein Standard-Garrett wäre vielleicht schon ganz cool gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Was sagst du denn ansonsten zu den Figuren?
Also bei mir, ich habe so zwei Einstellungen dazu. Die eine ist halt meine tatsächlichen Erfahrungen mit den Figuren sind halt die sind nicht so schön wertig. Ich fange jetzt erstmal mit den Negativpunkten an, weil ich gerne mit den positiven abschließe.
Ja, klar.
So, ich fand sie halt nicht so wertig wie die Real Ghostbusters Figuren, weitaus nicht. Also Spielzeug generell in den 90ern, da hast du gemerkt, ist so ein qualitativer Abfall gewesen. Also in den 80ern, wenn ich mir überlege, He-Man-Figuren und auch die Real Ghostbusters Toys und vergleichbare Serien um den Zeitpunkt, die konnten auch mal runterfallen vom Tisch und die damit konntest du richtig actionhaft spielen halt. Actionhaft, schöner Begriff. Ist halt einfach nichts passiert. Und bei denen war es so, die musste man schon ganz, ganz vorsichtig anfassen teilweise. Weil da schnell mal was abgebrochen ist und die halt generell ein bisschen fragiler waren. Dann solche Sachen wie die Ghostbusters-Embleme auf den Oberarmen, die bei den Real Ghostbusters noch draufgedruckt waren. Und das sind halt so Aufkleber gewesen, die sich schnell lösen konnten.
Ja, leider.
Ja, und das ist so eine Sache. Das war nicht so tragisch für mich zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, weil als ich zum ersten Mal davon Wind bekommen habe, tatsächlich auch Ende 97, Mitte 98 hatte ich den Ecto 1 abgeholt Und dann habe ich, glaube ich, die erste Figur 2001 erst gehabt. Da war ich schon Ü20, also niemand mehr, der da sich dann auf den Boden setzt und rumspielt. sondern da ging es ja nur drum, die Figuren halt irgendwie auszupacken und dann dahinzustellen, fertig. Also war das nicht so schlimm. Aber ich glaube, wenn ich die als Kind noch irgendwie so mitbekommen hätte, dann hätte ich die wahrscheinlich dann nochmal eine Stufe schlechter in Erinnerung, weil, und wahrscheinlich wären sie auch nicht so gut erhalten, wie sie jetzt noch sind.
Ja.
Also meine sind sowieso gut erhalten, weil ich alle irgendwann verkloppt habe und jetzt wieder neu nachgekauft.
So kann man es natürlich auch machen.
Ja. Von daher, zum einen finde ich sie nicht so toll, also das ist qualitätssicherungsmäßig eher so Diamond Select
Stil. Oh, jetzt ist aber, also
ja, ist aber so, die sind, ja, also wenn ich überlege, damals den Sam Hain, den ich mir geholt habe, oder den Zuckerdura, wie er so schön heißt,
der Zuckerdura.
Der Zuckerdura. Den habe ich auch ausgepackt damals und dann fiel der so auseinander aus der Packung. Und ich weiß nicht, ob er kaputt war, ob ich den nicht mehr richtig zusammenbekommen habe, weil ich mich so blöd angestellt habe. Das kam wahrscheinlich auch noch dazu, aber ja, das ist irgendwie nicht so doll gewesen alles, weiß ich nicht. Was mir total gefallen hat, war diese extreme Attitüde der Figuren. Weil damals war ich noch nicht so, heute bin ich sehr, 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 ja, Ghostbusters muss eher gediegen sein und der Witz ist eher dieses zusammengebastelte, zusammenklabüserte, was ich halt auch in der Garage basteln konnte. Und damals war man noch so jung und so, ah, oh, geil, und guck mal, diese Science-Fiction-artigen Waffen, ja. Voll cool, was die da alles auf dem Rücken haben, so. Ja, vielleicht so wie, ja, wie man als Kind halt sich irgendwie diese Real Ghostbusters Toyline hinsichtlich des Equipments weitergedacht hätte. Also wenn ich als Kind mich irgendwie auf den Boden gelegen hätte und hätte dann irgendwelche Spielfiguren ersonnen, dann hätten die wahrscheinlich genau diese Packs gehabt und diese Deluxe-artigen Übertreibungen. Und das hat mir sehr gefallen. Weil die wirklich sehr, sehr, sehr schreien. Also erstmal ist die Packung geil designt.
Ja, die ist mega.
Mit dem neongrünen Schleim und das Logo sieht cool aus, wie ein Stein gehauen irgendwie und ein bisschen Vintage, aber nicht zu viel und dann rangeln sich da so Blitze drumrum und das gefällt mir total und dann hast du halt diese total übertriebenen Actionfiguren. Aber ich meine, dafür ist es eine Kinder-Actionfiguren-Serie. Wo kannst du denn sonst übertreiben? Also da gehört's doch hin. Und das hat mir gefallen und ja, dann kamen halt noch so ein paar persönliche Anekdoten dazu, aber mittlerweile ist es halt auch schon, dadurch, dass es so ewig her ist, ist ja auch schon wieder 20 Jahre her, dass man halt auch wieder einen neuen nostalgischen Bezug dazu hat und dann wird alles noch auch mal eine Stufe besser. Ja.
Ja.
Und das war Spectral Radio. Radio.
Also bei mir ist es ja so, ich bin ja erst wirklich sehr, sehr spät dazu gekommen, mir diese Figuren mal ins Regal stellen zu können. Also die Serie lief ja in Deutschland ein bisschen später als in den USA. Da war es ja 1997, bei uns 1999. Die Figuren sind ja nie in Deutschland erschienen. Von daher gab es für mich halt auch früher nie die Möglichkeit, an diese Figuren ranzukommen. Und ich weiß, dass ich die auch immer haben wollte. Ich habe das irgendwann mal, als wir dann ein frühes Internet hatten, man erinnert sich noch früher an das Geräusch, wenn man sich eingewählt hat. Ich dann da wirklich minutenlang vor dem PC gesessen habe, bis sich diese Ghostbusters-Fanseite lädt und man da sieht, was es da gibt. Und ich bin auf irgendeiner Seite dann drauf gestoßen, dass es Figuren gibt und war total begeistert und konnte halt aber auch nicht so genau herausfinden, ob es sie jetzt in Deutschland gibt oder nicht und bin dann sofort mit meinen Eltern durch sämtliche Spielzeugläden gefahren und nirgends gab es diese Figuren. Da war ich immer enttäuscht. Ich wollte die tatsächlich immer haben. Also auch später noch, als ich nicht mehr mit Figuren gespielt habe, hätte ich die gern gehabt. Dann gab es ja irgendwann eine Zeit lang, wo ich mir dann eigentlich nicht mehr groß irgendwie Figuren holen wollte, weil ich dachte, okay, die stehen dann sowieso nur rum. Und da habe ich sie dann relativ oft mal so bei eBay gefunden und so. aber habe da auch nicht so den Antrieb gehabt, mir die zu kaufen. Und das Spannende ist, ich habe wirklich ganz, ganz oft auch mal davon geträumt, dass ich die irgendwo in einem Laden hängen sehe, diese Figuren. Das träume ich bis heute noch. Mhm. Das ist ganz merkwürdig. Mhm. Und ja, und jetzt habe ich ja erst wirklich dann dieses Jahr angefangen, mir die ersten Figuren zu holen. Und ich muss ja natürlich qualitativ recht geben, dass es, also gerade weil es eben Spielzeug ist und keine Sammelfigurenserie, die man sich als Erwachsener, als Adult Collector ins Regal stellt, so, ist es halt wirklich nicht gut verarbeitet.
Aber gerade weil es Spielzeug ist, sollte es ja noch eben, besser verarbeitet genau. sein, weil es ja was aushalten genau. muss. Genau,
und das ist halt schade, weil hier geben schnell Gelenke nach, es fallen Teile ab. Dann auch dieser Kritikpunkt, den du schon genannt hast, die aufgeklebten Logo-Sticker finde ich auch schade, weil die sehen halt auch nicht gut aus. Die sind ein bisschen zu klein geraten und das Logo sieht da in der Version noch, ich habe ja gerade hier eine Figur vor Augen, das sieht halt nicht wirklich toll aus. Und wenn ich da an Kenner denke, wie geil die das gemacht haben, ist das schon ein bisschen schade. Andererseits gefallen die mir total. Es wird ja oft bemängelt, dass sie halt von den Farben her nicht dem Serienvorbild entsprechen. Da muss ich wieder sagen, das ist mir gar nicht so wichtig. Und da finde ich es halt toll, weil die einfach so quietschbunt sind. Und das mag ich total gerne. Und gerade die Deluxe-Figuren gefallen mir am besten, weil ich finde, dass die Packs einfach so übertrieben sind. Das hätte ich eigentlich auch gerne in der Serie gesehen, dass sie einfach so gerade passend zum Titel daneben auch so ein bisschen übertriebeneres Equipment haben. So.
Ja, das Pack von Egon sieht man ja einmal in der Serie. Ja. Das ist in dieser Clown-Episode.
Ja, nicht in der gleichen Form, aber genau. Und das Pack von Roland sieht man tatsächlich auch in der Serie.
Ja?
Ja, es gibt eine Folge, da sieht man auch, das heißt, glaube ich, wenn du es bei Ghostbusters Wiki nachschlägst, ist es das Ghost Vacuum oder so. Das ist, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das vorkam. Das müsste ich nochmal rausholen. Aber es gibt es tatsächlich in der Serie auch zu sehen. Da ist es grün, sieht nicht ganz so übertrieben aus, aber du erkennst es halt oben an diesem gebogenen Teil mit diesem, sieht ja fast aus wie so ein Sauger irgendwie. Mhm. Ja, das haben sie auch ein bisschen aus der Serie übernommen.
Das gucke ich mir mal an.
Ich hätte...
Ah ja, ja,
genau.
Ja.
Ich hätte mir tatsächlich mehr Geisterfiguren gewünscht. Das ist ein ja, bisschen schade.
Ja, wobei ich die beiden Großfiguren, also eigentlich waren es ja drei mit Slimer. Ich muss sagen, den Slimer finde ich furchtbar verhauen. Den gefällt mir gar nicht.
Der Kleine ist cooler.
Ja, der Kleine ist cooler. Er passt erstmal vom Verhältnis besser zu den Figuren. Und dann finde ich den Großen halt auch wirklich, der sieht wirklich sehr trashig aus, ja. Mit diesen Löchern, die er da irgendwie so in der Hand hat. Und den hatte ich ja auch damals gehabt. Ich werde ihn mir auch irgendwann wiederholen, einfach damit es komplett ist. Aber den finde ich, nee, also das ist irgendwie auch wirklich so, ja, der wird ja dann aufgesteckt auf so eine Base und dann wird das geschoben und dann dreht er sich so. Ja. Und das ist wirklich so, weiß ich nicht, Duplo-mäßig.
Ja, so ein bisschen McDonald's-Spielzeug-mäßig.
Ja, genau. Und die anderen beiden finde ich aber sehr cool vom Design her. House Ghost und Mouse Critter.
Ja, und dann gab es ja noch den Sam Hain.
Ja.
Lieber. Aber gut, der ist ja. Leider, also ich fand den, so der Ansatz ist cool, finde ich, dass man halt diesen Kürbiskopf so abschießen kann und dann darunter so ein Auge ist. Aber das ist halt nicht gut umgesetzt, leider.
Also meiner konnte diesen Kürbiskopf nie abschießen. Aber auch die anderen beiden Geister, die konnten, glaube ich, auch schießen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden der grüne war mit den ganzen Tentakeln.
Das war der House Ghost.
Das war der House Ghost. Der hatte oben halt auch so ein Auge, das abgeschossen werden konnte. Das hat bei mir nie funktioniert. Was mir egal war, weil, okay. Wie gesagt, ich war eh zu alt, um damit zu spielen. Ja. Aber man denkt sich halt so seinen Teil über das Zeug.
Genau.
Aber wie gesagt, bei mir war es halt auch damals so ein Ding, das kam, wie ich schon so oft gesagt habe, wenn es um Extreme Ghostbusters ging, das kam zu einem Zeitpunkt, wo es lange Jahre kein Ghostbusters mehr gab. Und diese Mentalität, die wir heute haben, dass irgendwie alles wiederkommt, weil alles irgendwie nostalgisch wiederverwertet werden und verkauft werden kann, das war damals noch nicht absehbar. Damals lebten wir in einer Zeit, wo Sachen populär waren und dann irgendwann war es Thema gegessen und dann war das auch verschwunden. Es sei denn, es sind natürlich diese Riesenmarken wie Batman und,
ja, genau,
und so. Ja, das ist ganz klar, das kommt immer wieder. Aber ich dachte, Ghostbusters, das ist gegessen. Das ist jetzt, das bleibt mir jetzt noch, aber in der Öffentlichkeit ist das jetzt vorbei. Und bei den Toys war es halt ganz speziell, halt überhaupt wieder was im Laden zu sehen. In Deutschland zwar nicht. Kurioserweise gab es in Deutschland anno 99 so ein paar Burger King Extreme Ghostbusters Toys. Ja. Also das haben wir bekommen. Das wollte keiner haben, aber das haben wir bekommen.
Ja, die waren noch nicht so toll.
Nee, ach naja, komm, mit so einem Menü kann man es mal mitnehmen, aber naja, egal. Aber ich bin, das war das Jahr 99, da war ich im Oktober eben eine Woche in New York und habe mir diese ganzen Schauplätze angeguckt. Und dann waren wir in FAO Schwarz, was so der größte Spielwarenladen zumindest der Stadt ist und ich glaube sogar des Landes oder weltweit oder so. Ein Riesending. Auf mehreren Ebenen. Das ist mir aus zwei Gründen im Gedächtnis geblieben. Der eine Grund war, wir sind da rein, haben uns weiß Gott was versprochen, weil dieser, wie gesagt, größter Spielwarenladen der Welt. Und dann kamen wir da rein, das Ding war fast leer.
Was?
Und ich habe dann eine Verkäuferin gefragt, was ist denn hier los? Habe ich mir ganz was anderes erwartet. Und die meinte, Michael Jackson wäre letzte Woche da gewesen, hätte alles gekauft.
Was? Wie geil ist das denn?
Kennst du diesen alten Schnipsel von Michael Jackson, der einkaufen geht und meint, I'll take this and this and this and this. Das ist natürlich hängen geblieben. Und dann, ich glaube, ich musste bis in den zweiten Stock und dann in irgendeiner Ecke hingen halt noch alte Extreme Ghostbusters Toys. Also Figuren. Und ich weiß nicht mehr, ich habe mindestens eine Figur, ich glaube, es könnte der Slimer gewesen sein, bin ich mir relativ sicher, dass der das war, mitgenommen und so ein Roleplay-Strahler. Es gab ja auch diese Strahler für Kinder. Einmal gab es das Proton-Pack und dann gab es halt einen Strahler nur für sich halt. Und der lag da noch rum. Und das fand ich so geil, dass ich nach all den Jahren wieder in einem Kaufhaus war, auch wenn ich bis über den Ozean fliegen musste dafür. Und wieder Ghostbusters Actionfiguren da hab hängen sehen. Wie herrlich, du. Mhm. Wie herrlich. Ich meine, damals auch schon, ich meine, wir waren 99 da, diese Spielzeuge kamen in USA Ende 97 raus. Das heißt, das war auch da schon in der Ramschecke. Aber ja, gut, war mir egal, dafür war es halt noch ein bisschen reduziert halt. Ja. Und ich weiß noch, dass ich mir die zurechtgesucht habe. Und dann habe ich die bezahlt und die Verkäuferin, das war eine ältere Frau, die hat mich angeguckt, was will der denn mit dem Scheiß? Aber daran werde ich ewig denken. Sehr schön. Ja.
Herrlich.
Ja.
Ja.
Also, ich hatte etwas mehr Glück gehabt. Und soll ich noch etwas weiter erzählen?
Ja, natürlich, gerne. Hau raus.
Und zu den eigentlichen Figuren, also den Main Guys quasi. Ich habe Ende 2001, also ich bin irgendwie nie an die Figuren rangekommen. Damals das mit eBay und das Warenhaus mit A gab's ja noch gar nicht. Und eBay war noch in den Kinderschuhen und transatlantische Aktionen, das fand so wie gar nicht statt. Man hat auch gar nicht geguckt und man hat dem Ganzen nicht so über den Weg getraut. Also es gab keine wirklichen Möglichkeiten, da irgendwie ranzukommen. Und Ende 2001 habe ich E-Mail-Kontakt gehabt mit einer sehr netten Dame aus Schweden. Die hatte damals auch eine Seite, sie hieß PKE Online. Das war Maria aus Sweden. Damals auch im internationalen Fan ein bisschen bekannter, weil die viele Fanarts gemacht hat und Fanfiction geschrieben und so. Damals gab es eine riesige Fanfiction-Gemeinde. Das hat dann irgendwann das Cosplay überrollt, aber ist dann überrollt worden. Aber wie gesagt, und irgendwann hatten wir halt so Kontakt und schrieben auch jeden Tag so hin und her. Und es war sehr angenehm für mich, weil ich hatte es ja schon mal erzählt, damals war, wir hatten ja Ende der 90er oder Anfang der 90er so diese Hochzeiten hier in Deutschland von Ghostbusters, dann verlief sich das irgendwann, die Leute hatten andere Interessen und ich blieb so alleine damit. Mhm. Und man hatte auch noch kein Internet. Und dann war das irgendwie sehr angenehm, als ich dann irgendwann Internet hatte und dann 2 Jahre später dann halt sie kennengelernt habe. Zum ersten Mal hatte ich halt, weil die genauso vernarrt war in die Ghostbusters wie ich, hatte ich einen Ansprechpartner, mit dem ich halt stundenlang reden konnte über das Thema, ohne dass man müde wird. Weil redest du draußen mit normalen Leuten, kannst du es mal irgendwie ein bisschen drüber reden und dann irgendwann sagen die Leute, so ist es aber auch gut mit dem Thema.
Ja, stimmt.
Ja, kann ich auch verstehen. Ist halt schon. Und das war so toll. Und die K hat mich dann mal besucht und zweimal hintereinander und ich war auch mal dort gewesen und die hatte dann Zugang zu diesen Figuren, die dann noch irgendwie im Laden hingen tatsächlich. Weil in Schweden lief die Serie zwar nicht, aber die Toys kamen raus. Und bei uns genau umgekehrt halt. Und eines Tages klingelt's halt so und ich mach die Tür auf, kommt der Postbote und gibt mir so ein Riesenpaket. Und dann hat die mir diese ganzen Extreme Ghostbusters-Figuren geschickt.
Voll cool.
Hab mich so gefreut. Ja, auch in der US-Version. Wir haben ja, also wir zwei, Danny und du. Du und ich, wollte ich sagen. Ich
beide,
ja. Wir haben ja jetzt diese Figuren, die wir zuletzt nachgekauft haben, da waren ja viele aus Italien zum Beispiel.
Ja.
Mit den italienischen Karten und Kulie und Fantamobil und was da alles draufsteht. Und in Schweden hingen halt die Original-US-Versionen, was halt nochmal cool war für mich, weil ich die zunächst halt auch auf der Karte behalten habe, eingepackt. Ja, und dann mache ich diese Riesenpackung auf und es war halt, ich habe das so gefeiert. Es waren leider nur die regulären Versionen der Helden, also nicht die Deluxe-Versionen. Von den Deluxe-Versionen hatte sie nur die Kylie noch gefunden, was aber okay war, weil die Kylie meine liebste Figur ist bei Extreme Ghostbusters.
Zu Recht.
Ja. Und das habe ich sehr gefeiert. Irgendwann habe ich mir doch den Deluxe Eduardo, oder war das? Nee, ich rede Mist. Es war nicht die Kylie. Die Kylie hatte ich nicht gehabt. Gut, dass ich das jetzt hier alles dokumentiere. Die Erinnerung lässt langsam nach. Es war entweder der Deluxe Roland oder Eduardo, einer von beiden. Und den jeweils anderen habe ich mir dann irgendwann bei eBay nachgekauft. Ja. Und Kylie hatte ich nie gehabt, wollte ich immer haben. Ja. Mittlerweile habe ich sie. Aber von daher, wenn ich jetzt auf das Extreme Ghostbusters Toy-Zeug gucke, dann verbinde ich das halt auch wieder mit ganz vielen Erinnerungen und Anekdoten und so. Und das ist trägt dann natürlich dazu bei, da kann das Spielzeug so fragil sein, wie es will.
Das stimmt, das ist wirklich so, wenn man das mit so einem Nostalgieblick dann betrachtet, dann gewinnen die Sachen auch wieder unfassbar an Reiz, das ist wirklich so.
Mhm. Ja.
Ich finde, dadurch, dass ich halt aber auch nicht die negativen Erfahrungen machen musste, also die Zeit, wo ich davon erfahren habe, dass es die Figuren gibt und so, hätte ich durchaus mit den Figuren noch gespielt, weil das auch eine Zeit war, wo ich durchaus noch mit Actionfiguren viel gespielt habe und so, mir eigene Geschichten ausgedacht habe und so. Und ja, dadurch, dass ich halt nie die Erfahrung machen musste, dass die eben kaputt gehen und dem nicht so wirklich standhalten können, habe ich da eigentlich auch einen sehr positiven Blick drauf. Und dadurch, dass ich sie ja erst so spät jetzt bekommen habe, betrachte ich sie halt auch ein bisschen durch die rosa-rote Brille. Ich erinnere mich noch dran, ich habe das im Podcast erzählt, als ich mir die ersten Figuren geholt habe, dass sie erstmal 2 Tage lang hier verpackt nur rumlagen, beziehungsweise ich auf dem Tisch drapiert, auf dem Esstisch im Wohnzimmer und ich immer dran vorbeigegangen bin, die so wirklich so ehrfürchtig immer wieder in die Hand genommen habe und so. Einfach dieses Gefühl, endlich so nach 20 Jahren an diese Figuren rankommen zu können und das noch zu einem guten Preis, das war einfach ein mega geiles Gefühl.
Auf jeden Fall. Ja. Das ist. Ich hab's mir alle nachgekauft und ich hab's auch noch alle verpackt. Aber bei denen, ich bin ja sowieso einer, der halt auch die Verpackung mag und so. Also eigentlich ist es totaler Schwachsinn, weil du kommst an die Figuren nicht ran und angucken kannst du die auch im Internet, wenn du sie nicht anfassen willst. Aber bei Extreme Ghostbusters ist es halt nochmal eine Stufe mehr, weil ich halt auch immer fand, dass die Verpackung so toll designt ist und das halt irgendwie auch so ein schönes Gesamtbild immer abgab, stimmt. Halt mit der Figur drin halt irgendwie. Und man hat halt irgendwie noch dieses Gefühl, in den Laden zu gehen und da Figuren aushängen zu sehen. Mhm. Und im Laden sind sie halt einfach verpackt. Und du hast diesen Gesamteindruck. Und ich glaube, das ist auch diese Sehnsucht danach, wenn Leute halt Sachen verpackt lassen. Irgendwie, dass das möglichst lange zu verwahren, den Moment halt auch irgendwie.
Stimmt.
Ja, wobei ich es auch verstehen kann. Bei mir ist es so, bei Extreme Ghostbusters war es damals auch so, ich habe sie ewig original verpackt gelassen und irgendwann habe ich sie halt ausgepackt. Wobei das halt wirklich der Fall war, dass ich dann nach einer Weile gedacht habe, schade eigentlich, hätte ich gerne verpackt gelassen, weil es halt auch wirklich diese Tiny-Figürchen sind. Die sind ja relativ klein. Und für mich ging dann immer noch ein bisschen was verloren. Und ich gewann nichts hinzu, weil ich ja eben nicht damit gespielt habe. Also ich bin mal gespannt, wann ich die Figuren jetzt wieder auspacke.
Bisher, kommt bestimmt.
Bisher ist noch alles eingepackt. Ja, ich habe das Ecto 1, nachdem ich es mir gekauft hat, habe ich ausgepackt. Live bei auf der Homepage.
Ghostbusters-Deutschland.de.
Ja, genau, habe ich dieses Opfer für euch alle gebracht, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Aber da hat es auch immer Sinn gemacht, weil man das Teuer halt in der Packung auch wirklich nicht gesehen hat.
Ja, stimmt.
Ja.
Ich finde ja den Ecto 1 wirklich, den finde ich super gelungen.
Der ist das beste Spielzeug Ecto 1, das es gibt.
Würde ich so unterschreiben. Das ist wirklich genial. Also vor allen Dingen als Spielzeug hast du da so viele geile Action-Funktionen drin. Ob die jetzt alle Sinn machen, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem einfach als Spielzeug kannst du damit unfassbar viel anfangen. Dann finde ich den vom Design her total cool. Du hast Licht, du hast verschiedene Soundeffekte. Also ich finde den überragend gut.
Ja, ich auch. Das ist ja wirklich, also wenn man es objektiv nimmt, so cool halt der alte Kenner Ecto 1 auch war, ist halt eigentlich nur eine weiße Plastikschale.
Genau.
Fertig. Und der halt wirklich, ich hab's ja schon ein paar Mal erzählt, also man muss sich das im Kontext der Zeit halt vor Augen führen. Das ist immer so ganz wichtig. Wenn du dir heute das Ding anguckst, halt komplett aus der Zeit, aus der Situation, dann denkst du halt, okay, das ist halt ein Spielzeug, was soll ich mit dem Schrott? Genau. Aber damals gab's diese ganzen hochwertigen Modellautos noch nicht. Die waren noch weit, weit, weit entfernt. Das erste Ecto 1 Modellauto 1:21 kam 2004 rum. Also noch ein paar Jahre in der Zukunft. Und das einzige ungefähr gleich große Ecto 1, was wir hatten, war eben nur dieses Kenner-Dings. Und dadurch, das im Vergleich dazu sah das Extreme Ghostbusters Auto wie ein Modellwagen aus. Weil es eben viel detaillierter war, weil es aus vielen verschiedenen Bausteinen bestand. Dann hat es diese Licht- und Soundeffekte. Ja, ich war hellauf begeistert. Ich weiß noch, wie ich es mir, ich habe es damals im Previews-Katalog entdeckt. Da habe ich auch zum ersten Mal erfahren, dass es diese neue Serie gibt. Das erzähle ich jetzt nochmal, aber drückt ein Auge zu, wenn ihr das vor 30 Folgen schon mal
gehört habt. Ja, was macht da Sinn, dass du es hier im Kontext erzählst?
Und es gibt halt diesen fetten Previews-Katalog, wo du dann immer die US-Neuerscheinungen hast für die nächsten Monate dann halt. Und dann irgendwann sah ich halt, oh, Extreme Ghostbusters Ecto 1 und stand halt im Text unten drunter auch, es wird eine neue Serie geben, neue Zeichentrickserie mit einem neuen Team und alles total toll. Und ich habe das so gefeiert. Und da war halt ein ganz pixeliges, schlechtes Bild von dem Auto. Aber was man halt schon sehen konnte, war halt, dass es wesentlich aufwendiger aussah als das alte, was wir hatten. Und das erste, was ich gemacht habe, weil eben über diesen Previews im Comicladen bestellt werden kann, bin halt in den Comicladen oder direkt verblieben und habe da gesagt, hier, bestellt mir das. Und damals hat das alles noch nicht so reibungslos funktioniert und es waren noch andere Zeiten und ich bin halt alle paar Monate bin ich dorthin und habe gefragt oder alle paar Wochen. Und dann hat mir der Typ noch erzählt, ja, das wird ein bisschen länger dauern, weil das ist ja uraltes Zeug. Und ich sage so, nee, das ist ganz was Neues und cool, es kommt jetzt wieder zurück und so. Ja, das kommt jetzt. Der war sehr unbeeindruckt, das weiß ich noch, und war immer so ein bisschen genervt, wenn ich gefragt habe. Und dann hat das ein halbes Jahr gedauert. Ich habe es Ende 97 bestellt und Mitte 98 war es dann da. Und ich habe das so gefeiert. Und ich weiß noch, dass ich war irgendwie nicht allein. Ich habe es in Frankfurt ja geholt. Ich war nicht allein mit jemandem. Ich bin dann noch so ein bisschen, wir sind dann noch so ein bisschen rumgelaufen. Also, aber ich habe das so genossen, dieses Ding irgendwie in der Tasche bei mir zu haben. Und wenn ich an mir runterguckte, sah ich es in der Tasche. Und dann war halt oben auf der Packung ist halt auch so eine Öffnung, so eine mit so einer für so eine Try-Me-Funktion. Genau. Du konntest dann so draufschalten und dann. Das war schön. Ja.
Ich finde das auch cool, diese verschiedenen Sounds, die das Ding hat. Also manche davon, wie gesagt, die klingen jetzt natürlich nicht so, als hätten die was mit Ghostbusters mit denen zu tun. Aber allein den Sirenen-Sound und den Protonenstrahler-Sound finde ich geil.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind eigentlich die beiden wichtigen Sounds gewesen. Der Rest war irgendwie so, ja gut, kann man mal so mitnehmen. Genau. Das ist so wie diese alten Schlüsselanhänger, wo man dann drauf drückt. Ja, genau sowas. Ach, sehr schön. Das war ja auch interessant, als ich mir das jetzt nachgekauft hatte dieses Jahr. Original verpackt, noch niemals geöffnet und dieses Try-Me-Ding ging noch. Also der hat irgendwie immer noch Geräusche gemacht. Das war aber auch so bei meinen Deluxe-Figuren. Dieser, ich glaube, den Deluxe Roland, den ich damals mir geholt hatte oder der mit in dieser Packung war, die ich aus Schweden bekommen habe, anno 2001. Mhm. Irgendwann habe ich ja das Zeug alles verkauft und ich hatte es zu dem Zeitpunkt auch alles ausgepackt, außer diese eine Figur halt. Und dieses Try-Me-Ding, das ging bis zu Schluss noch. Also,
Glück hatte ich leider nicht mehr.
Ja, es ist immer eine Frage, wie die Dinger gelagert werden halt.
Ja, ich habe alle Deluxe-Figuren, die habe ich ja gleichzeitig gekauft, alle durchprobiert und keine davon ging.
Nee, die ich mir nachgekauft habe, die sind auch alle tot. Ich habe sie ja noch eingepackt gelassen, wenn ich sie irgendwann mal auspacke. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die Batterien angucken möchte, weil die sind wahrscheinlich verwachsen mittlerweile mit dem Plastik.
Wahrscheinlich.
Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Nee. Das finde ich immer so schade bei Actionfiguren und generell Spielzeug, das so ein Try-Me-Zeug hat, weil es halt einen riesen Sammlermarkt gibt. Und viele Leute das Zeug halt einfach eingepackt lassen und da ist halt einfach ein eingebautes Verfallsdatum
drin. Ja, leider. Ja. Sehr schade. Ja. Was sagst du eigentlich zu diesen Sachen, die nicht so leicht zu haben waren, wie dieses Bike und dieser Gyrocopter?
Wusste ich viel lange Jahre überhaupt nichts von. Habe ich dann irgendwann später mal festgestellt, dass es das gab und ja, glaube ich, auch nur in England. Ich meine, sowohl in meiner ersten Zeit, wo ich das gesammelt habe, als auch jetzt hätte ich es natürlich gerne einfach, damit man es komplett hat, aber die Dinger sind ja auch irgendwie etwas teurer. Ja. Ich habe mich da jetzt neulich mal irgendwie so ein bisschen aktiver umgeguckt, aber das sind irgendwie jetzt nicht die Preise, die ich bezahlt hätte. Ich weiß nicht mehr, was du bezahlt hast, aber ich weiß noch, dass es mir wahrscheinlich, glaube ich, auch zu teuer gewesen wäre. Also
ich habe einen besseren Preis bezahlt, als der, den man jetzt bezahlen darf. Weil der Gyrocopter, glaube ich, der ist jetzt auch gerade wieder gelistet und noch teurer als vorher. Ich habe etwas um die 50 Euro bezahlt dafür.
Naja, das würde ich
nicht. Es ist echt viel Geld dafür, dass du halt, du kriegst halt diesen Roland, der ist halt nochmal ein bisschen anders bemalt als die Deluxe und die Standardfigur. Und hast halt so ein Backpack, der quasi so ein Helikopter ist. Kannst halt die Räder hier ausfahren, hast eine Kurbel dran mit so einem Haken, wie beim Kenner Ecto 1 früher, wo du halt die Geister, diese kleinen, greifen und fangen kannst. Dann hast du so einen Knopf dran, mit dem du dann den Propeller bewegen kannst, drehen kannst. Aber es ist halt jetzt auch nicht so viel dran an dieser Figur und an diesem Teil, dass man sagen kann, okay, 50 Euro ist das wert. Aber es war halt der beste Preis, zu dem man das so bisher bekommen konnte. Deswegen habe ich es mir halt geholt. Das Bike war viel, viel teurer. Das lag, glaube ich, bei 80 Euro oder so. Das war mir dann auch zu viel.
Nee, das ist zu viel. Also nur, weil es selten ist. Irgendwann gucke ich dann auch ein bisschen, was kriege ich dann dafür.
Ja, genau.
Es sind auch keine Sachen, wo ich jetzt so ganz hinterher. Aber generell mit den Collectibles, die etwas älter sind und die man sich vielleicht nachkaufen muss, das gilt für mich jetzt zum Beispiel auch bei den Mattel-Figuren, über die wir letztes Mal gesprochen haben oder vorletztes Mal. Da habe ich auch gesagt, so ein paar Sachen würde ich mir gerne nachkaufen, weil das war halt einfach, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe da einen zu rigorosen Cut gemacht. Manchmal hat man so eine Phase, weißt du, da, keine Ahnung.
Ja.
Und das sind halt so Sachen, die sind mittlerweile auch, da bezahle ich für so eine Figur 50, 60, 80 Euro. Und die Extreme Ghostbusters Figuren sind eigentlich auf US-Karte auch um einiges teurer, als wir beide jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit bezahlt haben. Man hat halt diesen italienischen Alternativmarkt entdeckt. Also aus irgendeinem Grund sind die auf italienischer Karte ja nicht so hoch, ja, preisig. Die Extreme Ghostbusters-Dinger, keine Ahnung. Also ich nehme an, die Preise werden hochgetrieben von Leuten, die sie wirklich original verpackt sammeln und dann auch wirklich Wert drauf legen, dass da Sam Hain draufsteht und nicht Zuckerdura. Ja,
genau.
Jedenfalls, wenn man mal so ein bisschen guckt irgendwie nach den Figuren an sich, die sind schon etwas teurer als die 12 bis 15 Euro, die ich zumindest für die Extreme Ghostbusters Jungs da bezahlt habe. Und bei mir ist es so generell, wenn ich halt sowas Altes nachsammel, dann ich hab's nicht eilig. Man guckt immer mal so ein bisschen rum. Und Geduld wird auch da unglaublich, ja, zahlt sich aus. Weil es kommt immer mal wieder vor, dass jemand halt irgendwie was weghaben will, der halt irgendwie mal schnell einen Groschen braucht oder nicht so wirklich auf dem Laufenden ist, was die Sammlerpreise angeht. Im Grunde genommen muss man ja nur mal vergleichen, wenn man sowas online stellen will, was andere so nehmen. Aber zwischendurch kommt es halt immer vor, dass man Glück hat. Oder da findet man einen verborgenen Spielzeugladen, wie wir halt, wo es halt etwas günstiger ist und so. Und wenn man das eine Weile durchzieht und es nicht sofort alles wiederhaben muss, dann kann man relativ viel kaufen für verhältnismäßig wenig Geld.
Definitiv, ja.
Und das ist meine Einstellung auch zu diesem Gyrocopter und dem Motorrad da. Also wenn ich es irgendwann mal sehe auf dem Rampftisch, dann nehme ich es halt mit. Aber so bin ich jetzt nicht dahinterher. Das gilt übrigens auch für diese Rollenspiel-Dinger für Kinder, die jetzt für dich, glaube ich, nicht so interessant sind.
Nee, für mich nicht.
Also die hätte ich auch tatsächlich gern nochmal, weil ich habe damals diesen, wie gesagt, in New York habe ich mir diesen Strahler mitgenommen. Und ich fand auch immer das Proton-Pack sehr, sehr cool von der Optik her. Das sah ein bisschen anders aus als in der Serie. Ich fand, es hat immer ein bisschen mehr von dem Reboot-Pack und also the Call-Pack gehabt. Mhm. Also, mir gefällt das einfach. Ich hätte es einfach der Komplettheit wegen gerne. Ja.
Und du würdest das bestimmt auch gerne auf irgendeiner Convention tragen, oder?
Nein.
Kannst du das doch cool bemalen.
Dann würde ich wahrscheinlich, würde ich lieber das Real Ghostbusters Pack mir nochmal restaurieren und ja. Ja.
Ja, wenn du meinst.
Ich meine.
Du meinst, so.
Soll ich mir jetzt den Plasma Blaster holen oder ja, nicht?
Mach mal, den gibt's gerade bei eBay für 135 Euro.
Nur den Plasma Blaster ohne Pack?
Ach so, nee, mit Pack.
Nee, mit Pack. Nee, ich meine ohne. So wie ich ihn.
Gibt schon es mal. Mit der Falle? Das war ja das Doppelpack mit der Falle gibt es für, da habe ich es eben gesehen, 63 Euro plus 30 Euro Versand aus Japan.
Mhm. Ja, aber ich meine ja nur den Plasma Blaster.
Oh Herrgott, noch eins.
Den gibt es nämlich gerade für 25 Euro plus 5 Euro Versand und ich beobachte den schon seit Monaten.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, das ist in der Tat günstig. Das ist jetzt natürlich eine Information, die ich hier rausgebe, die mich so ein bisschen in Zugzwang bringt, denn falls die Leute das hören und sagen, ja, den brauche ich unbedingt, dann muss ich eine Entscheidung getroffen haben, bis diese Folge rauskommt.
Genau. Sehr gut.
Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Überlege ich mir bis Montag, ob ich den hole.
Ja, mach mal.
Ja. Nee, das ist aber auch so ein Ding, gerade dieser Plasma-Blaster, eben weil ich den schon mal gehabt habe vor 20 Jahren. Und wir haben damals, wie gesagt, 99 habe ich ihn geholt in New York und wir haben ja unser Ghostbusters-Film, den letzten, den du auch mal sehen durftest, den haben wir gedreht. Ein Jahr später waren so die Hauptdreharbeiten und da haben wir diesen Plasma-Blaster auch benutzt. es ist ein Filmrequisit. Sehr sozusagen. Schön.
Ja. Also es hat leider, Kultcharakter dadurch.
Es hat Kultcharakter. Nur es war dann irgendwann so, ich war in einer Beziehung mit einer Dame und die hatte einen kleinen Sohn gehabt. Und ja, irgendwann eines Tages habe ich gesagt, hier, guck, nimm, spiel damit. Und es gibt Kinder, die sind, so wie ich ein Kind war, sehr, sehr vorsichtig. Also bei mir ist Spielzeug fast nie kaputt gegangen, weil meine Eltern dann meistens gesagt haben, nee, das kriegst du jetzt nicht nochmal, bist ja selbst dran schuld. Dann überlegst du dir beim nächsten Mal besser. Und es gibt aber auch Kinder, die halt relativ sorglos umgegangen sind mit ihrem Zeug und mit dem Zeug von anderen. Und der Junge war sehr, sehr sorglos. Und das, bei diesem Plasma-Blaster war halt so ein 30 Zentimeter langer Strahl, den man so anstecken konnte, der dann auch leuchtete. Und das war dann irgendwann abgebrochen und war dann halt bespielt.
Bespielt, ja. Sagt man dazu.
Stimmt. Ja. Ja, und wie das manchmal so ist, manchmal bleibt man zusammen und manchmal in dem Fall eben nicht. Und ich blieb dann zurück mit diesem Plasma-Blaster und er war einfach nichts, was man noch aufheben konnte oder so. Der war dann relativ am Ende.
Ja, schade.
Ja, es ist so schlimm, war es nur auch wieder nicht. Aber trotzdem, ich meine, wenn man dann irgendwie vor so einem günstigen Ding steht, dann juckt's im Finger.
Ach so, ich dachte schon woanders.
Nee.
Da bin ich ja froh.
Nee.
Ach ja.
Ja.
Wie sieht's denn aus? Hast du Lieblingsfiguren aus der Serie, wo du sagst, das sind die Figuren, die stechen am meisten hervor? Bist du eher Fan der Standardfiguren oder der Deluxe-Figuren oder?
Ich finde von den normalen Figuren finde ich einmal Egon gut, weil Egon halt einer der Ghostbusters ist, also.
Na, die anderen nicht. Das sind ja Kinder.
Einer der Ur-Ghostbusters halt. Hier ist die Ghost Trap mit dem Plasma Blaster, okay. Am allerliebsten mag ich Kylie. Einfach weil ich die Kylie-Figur, die mochte ich immer. Ich habe das ja auch gefeiert, dass die in den neuen Comics wieder dabei war und so. Und ich finde, das ist eine der coolsten Mädelsfiguren. Ich mag auch Mädels mit dieser Goss-Attitüde halt einfach. Fand ich immer toll. Von daher war Kylie immer so eine Lieblingsfigur. Und es gab sie halt nur, oder es gibt sie bis heute nur in dieser Extreme Ghostbusters Form. Und ja, in der Deluxe-Fassung finde ich sie am besten, weil die Deluxe-Version dann tatsächlich auch die Bemalung so hat wie in der Serie. Das kommt noch dazu. Ich habe auch wie du kein Problem, dass die andere Farben tragen, aber da hast du es halt wirklich in der Serie. Und ich mag halt auch ihre Deluxe-Ausstattung, die sie da auf dem Rücken trägt, weil das ist ja so eine Falle. So ähnlich wie in der Serie, halt nur total übertrieben.
Genau.
Also das ist meine Lieblingsfigur. Das ist auch die Figur, wenn wir jetzt irgendwelche Stände haben und man denkt sich so, naja, wir wollen ein möglichst breites Spektrum an Ghostbusters Museum anbieten und den Leuten vielleicht auch mal Sachen zeigen, die sie jetzt nicht so kennen, dann ist es immer diese Kylie-Figur, die ich dann hingestellt habe. Ja. Und bei dir, welche sind deine Lieblingsfiguren?
Also ich mag ja grundsätzlich die Deluxe-Figuren am meisten. Und also ich finde halt wirklich die Sachen, die eben auch in der Serie vorkamen, die begeistern mich am meisten, weil ich da halt dann auch einen Bezug zu habe. Also den Roland mit seinem Ghost Vacuum auf dem Rücken oder den Egon mit diesen Reflektorteilen. Also die finde ich dann am gelungensten. Auch von den Farben her, finde ich, sind die irgendwie schön zusammengestellt. Und ansonsten, ich besitze sie leider immer noch nicht, aber den House Ghost und den Mouth Critter finde ich überragend geil. Die sind so cool designed und die mag ich auch echt gerne.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die sind ganz toll. Diese Geister kannst du ja auch mit den anderen Figurenserien kombinieren. Ja, stimmt, genau. Das fand ich auch immer ein bisschen schade, dass die halt nicht kombinierbar sind, die menschlichen Figuren, weil die halt so klein geraten sind. Aber die sind wirklich sehr schön. Was mir gerade noch einfällt, ist bei den normalen Figuren, bei den Standardfiguren, da hast du ja einmal diese Protonenpacks, die so ähnlich aussehen wie in der Serie. Und einmal diese kanisterartigen Dinger.
Ja, stimmt. Diese Tonne, die auf dem Rücken tragen.
Ja, und da ist mir aufgefallen, es gibt, ich habe es auch schon mal erwähnt, es gibt so eine ältere Illustration, so eine frühe Skizze von Kylie, die halt damals noch irgendwie am Anfang was anderes tragen sollte, nicht diesen Sport-Dingsbums da, diesen Panzer da, Schutzpanzer, sondern trug sie so einen langen, etwas gotischer anmutenden lila Mantel und hat auch noch ein Stück Equipment hinten auf dem Rücken, das so in der Serie noch nicht vorkam, und das sieht aus wie so ein Tornister. Mhm, also die Dinger mochte ich auch immer, obwohl sie in der Serie nicht vorkamen, tatsächlich.
Ja, ich hätte es mir in der Serie eher in der Richtung gewünscht, muss ich echt sagen. Ich finde das ja, cool, oder? Gemacht von Design her.
Ja, finde ich auch. Also man kann ja viel gut finden und so, aber die Proton-Packs fand ich tatsächlich visuell nicht so schön.
Ja, fand ich auch von den Inkarnationen des Proton-Packs, die es so gab, tatsächlich nicht so pralle. Das, was mich halt in der Serie auch immer gestört hat, war, dass es je nach Animationsstil, dass sie teilweise auch manchmal zu klein waren und dann wirklich aussahen wie so, keine Ahnung, als hätten die da einfach sich so einen flachen kleinen Kinderrucksack auf dem Rücken geschnallt und so eine kleine Mini-Pistole in die Hand gelegt, und dann haben sie das halt trotzdem mit beiden Händen getragen. Also
ja.
Und da finde ich es halt bei den Figuren, da ist das alles größer und sieht übertriebener aus, und das wäre halt im Stil der Serie einfach geiler gewesen.
Ja, absolut. Nee, ich finde auch das Design an sich, das ist irgendwie so ein bisschen, das ist mir zu schlicht. Weil gerade die alten Packs waren halt irgendwie sowohl in der Serie als auch in den Filmen, mit den ganzen Kabeln, und das hat mir besser gefallen. Und diese tornisterartigen Dinger bei den Figuren, die hatten aber so eine rohe Attitüde, das gefällt mir.
Ja.
Das ist irgendwie.
Neo. Ja. Mir fällt gerade ein, wo ich hier gerade nebenbei in meine Vitrine blicke und mir die Deluxe Kylie anschaue. Hast du eigentlich mal herausgefunden, wofür dieses kleine gelbe Plastikteil ist, was dabei lag?
Das ist doch der Pfeil, oder?
Nein, da war noch so ein kleines Teil dabei, das wie so einen Ring hat und so eine Platte vorne dran und so zwei Röhrchen. Und das sieht ein bisschen aus, als wenn es irgendwie so ein Schutz am Bein sein soll, aber tatsächlich ist es eine Art Ektobrille.
Ach, dann weißt du ja, was es ist.
Ja, ich wollte jetzt nochmal horchen, weil das.
Bei welcher Figur?
Bei der Deluxe Kylie. Weil das oft ein Streitpunkt war und ich das oft gelesen habe, dass Leute nicht wussten, was das für ein Teil ist. Und weiß nicht, dass irgendwie ans Bein geklemmt haben oder sonst wo, ich auch, bis ich irgendwann mal ein Bild gesehen habe. Da habe ich, glaube ich, lange mal bei Google eine Bildsuche gemacht und habe dann zufällig das gesehen, dass jemand der Figur das ins Gesicht gedrückt hat. Und da passt es tatsächlich auch und macht auch Sinn. Dann ist es so eine Art Ektobrille, die vorne noch so einen Sichtschutz dran hat, sozusagen, so ein Gesichtsschutz.
Okay, da kann ich jetzt, also ich sehe das jetzt hier, ich habe ein Bild von der Packung vor Augen. Da ist das oben rechts. Ist es drin? Da habe ich noch nie drauf geachtet. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie drauf geachtet. Also ich habe immer, als ich dann die Figur endlich habe, weil die hatte ich auch damals nicht, die habe ich jetzt erst seit einem Jahr oder seit zwei Jahren. Ja, so fing es auch wieder an mit dem Extreme Ghostbusters. Ich wollte eigentlich gar nichts nachkaufen. Ich habe gesagt, aber diese Kylie, die
will ich. Diese Kylie, nee, die muss ich haben.
Ja, dass man zumindest von den Extreme Ghostbusters ein Item hat, und dann ist es halt genau diese Figur, weil ich sie am besten finde. Aber nee, da habe ich nicht drauf geachtet tatsächlich. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das ein bisschen, so ein bisschen schwierig ist, die da aufzusetzen, weil man muss auch vorsichtig sein bei den Figuren wie Egon und eben Kylie, die haben diese Pferdeschwänze und die brechen gerne weg.
Ja, da muss man tatsächlich aufpassen. Also ich hab ihr das jetzt auch ins Gesicht gedrückt und da bleibt's jetzt auch. Also ich habe sonst Angst, dass ich da was kaputt mache.
Du siehst ja das schöne Gesicht nicht mehr.
Ja, das habe ich ja bei der Standardfigur. Das ist ja eigentlich das Gleiche, bis auf den Gesichtsausdruck, glaube ich. Da unterscheidet sich da ein bisschen.
Ich glaube, die Standardfigur guckt ein bisschen grimmiger.
Ja, grimmig würde ich es nicht nennen, aber sie guckt seriöser. Am schönsten finde ich ja den Blick von dem Deluxe-Egon.
Ja, oh Gott, ja.
Der guckt wirklich so. wie so ein Wikinger.
Ja, der muss schon eine ganze Weile aufs stille Örtchen, aber es hat sich noch nicht ergeben.
Ja.
Nee, ich bin ja eigentlich kein Fan von Witzen unter den Gürtellinien, aber der schaut wirklich so rein. Ja. Also er guckt sehr, sehr verbissen. Lustig ist auch, wo du Egon sagst, auf der Verpackung vom Ecto 1 hinten drauf ist auch so eine Egon-Figur. Aber das ist ein Prototyp, der sieht noch ganz anders aus. Der hat so ganz kurz geschorene Haare und weiß ich nicht. Sieht auch eher so ein bisschen weniger gebildet, sag ich jetzt mal.
Ja. Ja, diese Prototypen, die haben sie ja, also das verstehe ich sowieso nicht. Die sind ja auch generell auf den Verpackungen hinten drauf. Die sehen alle ganz merkwürdig aus und überhaupt nicht wie die Figuren, die man dann kaufen kann. Also das finde ich ja, das ist ja fast schon Verbrauchertäuschung eigentlich, oder?
Eigentlich ja, ist aber üblich bei Figuren ganz, ganz aber oft.
Also oft sind es ja wirklich, also entweder ist es so die Farbintensität oder so, die sich unterscheidet oder so ganz kleine Details, aber die sehen ja, das sind ja ganz andere Figuren einfach. Also das kann ich absolut nicht verstehen, wie man sowas auf eine Verpackung dann drucken kann, so als Beispiel.
Ja. Ja gut, also wie gesagt, das wundert mich jetzt nicht. Oft ist es so bei anderen Figurenserien, dass ich mir gedacht habe, ah, warum sehen die denn nicht so aus wie auf diesen Prototypen? Bei Extreme Ghostbusters umgekehrt, da bin ich ganz froh, dass es so gekommen ist.
Jetzt. Genau, weil die sahen wirklich echt ganz schlimm aus.
Ja. Naja, ich bin mal gespannt, vielleicht irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Platz für meine Sammlung habe, dann packe ich sie vielleicht doch nochmal alle aus und baue mir so ein schönes Diorama auf halt, das... Könnte ich mir vorstellen. Weil das kann man sehr schön machen mit dem Auto. Habe ich ja damals auch gemacht irgendwie, dass man die so schön um das Auto positioniert und dadurch wird das alles noch ein bisschen bunter und verspielter. Verspielt sowieso. Aber ja, mal schauen.
Du musst nur aufpassen. Es kann sein, dass dir ein unangenehmer Geruch entgegenschlägt, wenn du diese Figuren auspackst.
Ja, das macht mir nichts aus. Ich
also das nicht schlimm. Meine haben so ein bisschen nach nassen Gummistiefeln gerochen.
Das war ja, das ist aber, glaube ich, so eine Lagerfrage auch wieder. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Also ich habe ja auch diese Deluxe-Figuren und die muss ich ja nicht auspacken. Die haben ja hinten dieses große Loch, wo man durch... Und da habe ich mal geschnuppert, nachdem du das letzte Mal gesagt hast. Hm. Und meine sind relativ geruchsneutral.
Dann habe ich da wohl... Naja, aber egal. Inzwischen sind sie ja ausgelüftet.
Ja, das ist aber auch gut, dass du es dann noch, ich sag mal, zeitig irgendwie bekommen hast, die Figur. Weil bei Figuren ist es halt wirklich so, wenn die falsch gelagert sind und dann fangen die irgendwann an, chemisch zu reagieren, auch mit den Weichmachern, die da drin stecken und so. Das hat man bei ganz vielen alten Figuren. Das ist auch bei vielen Real Ghostbusters-Figuren so, dass man die Arme und Beine von den Jungs halt irgendwie dann so fleckig werden und so. Ja, und das ist dann halt, wenn da einmal Schimmel ist, dann kriegst du das nie wieder weg. Ja. Das ist leider so. Ja. Naja.
Naja.
Extreme Ghostbusters, sehr schön. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Spaß gemacht hat. Und ich würde mir aber auch wirklich wünschen, dass eines Tages nochmal richtig geile Figuren kämen.
Fände ich auch schön, ja.
Ja. Dass man halt wirklich, also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich glaub's ja nicht dran, aber wenn jetzt Hasbro nächstes Jahr die Lizenz bekommt und das vielleicht so ein bisschen angeht wie die Star Wars Serie, wo halt wirklich aus allen Inkarnationen im gleichen Stil Figuren rauskommen, die kombinierbar sind, das wäre natürlich ultimativ.
Das wäre genial, also da würde ich auch sofort kaufen, also ohne zu überlegen. Das wäre schön, wirklich Figuren, die halt auch wie in der Serie aussehen und in schön, das wäre klasse.
Ja, also wenigstens eine Kylie, Freunde.
Und wir brauchen unbedingt einen Garrett, weil es den bisher noch nicht gab und das ist man der Fangemeinde schuldig. Hasbro denkt an meine Worte. Mark my words.
Und eine total detaillierte, lebensrealistische Interpretation von dem Extreme Ghostbusters Egon als Statue. Herzlichen Dank. Hier 400 Euro, bitteschön.
Ja.
Wie der Kollege sagte. Ich nehme es auch für 150.
Ja. Genau. Jawohl. Dann würde ich sagen, sind wir durch.
Ja, soweit sind wir durch. Ja, sonst wäre eigentlich nichts mehr. Das ist auch ein schönes Thema, ist relativ kompakt. Da kann man auch nichts vergessen.
Da kann man auch nichts vergessen. Ja, es gab ja auch nicht so viel dazu. Aber wir haben trotzdem was daraus gemacht.
Ja, finde ich auch. Gut, okay, dann verabschieden wir uns von euch.
Und genau.
Wir sehen uns hören uns nächste Woche wieder.
Wenn es wieder heißt, Podcast.
Ihr Podcast.
Wenn es wieder heißt Spectral Radio.
Spectral Radio. Can you handle it?
Can you handle it? Extreme Radio. Ja, dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Tschüss!
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.